Wir sind beim Studium der messianischen Prophezeiungen in Bezug auf das erste Kommen Jesu in Jesaja ziemlich zum Abschluss gekommen. Aber ich möchte noch zurückkehren auf eine Stelle, die wir in der Reihenfolge ausgelassen hatten. Und zwar wäre das Kapitel 28. Letztes Mal hatten wir ja noch diese Prophezeiung in Kapitel 61 studiert, also wir gehen da ziemlich deutlich nochmals in Jesaja zurück, bevor wir dann in Jeremia weiterfahren. Lesen wir Jesaja 28, die Verse 5 bis 13. Wir hatten damals in Jesaja 28 die messianischen Verse angeschaut, ab Vers 14. Aber eben diesen Abschnitt könnten wir auch noch dazu nehmen. Wer liest vor?
Zu der Zeit wird der Herr Zebaoth. Achso, oh je, dann brauche ich nicht so zu schreien. Ne? Ja. Zu der Zeit. Geht aber nicht, ja. Ja. Zu der Zeit wird der Herr Zebaoth eine liebliche Krone sein und ein herrlicher Kranz für die übrig gebliebenen seines Volks und ein Geist des Rechts für den, der zu Gericht sitzt und eine Kraft denen, die den Kampf zurücktreiben zum Tor. Aber auch diese sind vom Wein toll geworden und taumelnd von starkem Getränk. Priester und Propheten sind toll von starkem Getränk, sind vom Wein verwirrt. Sie taumeln von starkem Getränk, sie sind toll beim Weissagen und wanken beim Rechtsprechen. Denn alle Tische sind voll Gespei und Unflat an allen Orten. Wen, sagen sie, will der denn Erkenntnis lehren? Wem will er Offenbarung zu verstehen geben? Denen, die entwöhnt sind von der Milch, denen, die von der Brust abgesetzt sind. Jawohl, Gott wird einmal mit unverständlicher Sprache und mit einer fremden Zunge reden zu diesem Volk. Er, der zu ihnen gesagt hat, das ist die Ruhe, schaffet Ruhe den Müden und das ist die Erquickung. Aber sie wollten nicht hören. Darum soll so auch des Herrn Wort an sie ergehen. Zavlazav, Zavlazav. Kavlakaf, Kavlakaf, hier ein wenig, da ein wenig, dass sie hingehen und rücklings fallen, zerbrochen, verstrickt und gefangen werden. So höret nun des Herrn Wort.
Ja, bis dahin.
Bis dahin, gell?
Auf Anhieb ein schwieriger Text, nicht wahr? Den Einstieg finden wir am besten durch ein Zitat aus dem Neuen Testament. Die Verse 11 und 12, ja, durch stammelnde Lippen und durch eine fremde Sprache wird er zu diesem Volk reden. Diese Stelle wird aufgenommen im Neuen Testament wo?
1. Korinther 14.
Ja, 1. Korinther 14. In welchem Zusammenhang?
Über die Geisteswirkungen.
Jawohl, und das Sprachenreden. Schlagen wir auf, 1. Korinther 14. Und zwar, lies uns doch vor die Verse 21 bis 22.
Im Gesetz steht geschrieben, ich will mit fremden Sprachen und mit fremden Lippen zu diesem Volk reden. Aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Darum dienen die Sprachen als ein Zeichen, und zwar nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagung aber,
jawohl. Also, Vers 21, ich will in anderen Sprachen und durch andere Lippen zu diesem Volk reden, und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Das ist ein Zitat aus Jesaja 28, 11 und 12. Übrigens, nur nebenbei gesagt, hier sieht man, dass der Ausdruck das Gesetz, hebräisch Torah, eben nicht immer nur die fünf Bücher Mose meinen kann, sondern kann zuweilen auch verwendet werden, um das ganze Alte Testament zu bezeichnen. Also wenn Paulus hier aus Jesaja zitiert, zitiert er aus dem Gesetz, das heißt aus dem Alten Testament. Nun wird damit also klar gemacht, dass wir da in Vers 11 und 12 von Jesaja 28 eine Prophetie haben in Bezug auf die Tatsache, dass Gott zum Volk Israel, zu diesem Volk, einmal durch andere Sprachen reden wird. Nun, der Zusammenhang ist der, wenn wir ganz kurz dazu lesen, Kapitel 28, könnte ein weiterer Leser mal die Verse 1 und folgende lesen. Also Jesaja 28, 1.
Niemand? Dann mache ich noch mal. Weh der prächtigen Krone der Trunkenen von Ephraim, der welken Blume ihrer lieblichen Herrlichkeit, die da prangt hoch über dem fetten Tal derer, die vom Wein taumeln. Nur eins, ne?
Noch Vers 2.
Siehe, einen starken und mächtigen hält der Herr bereit, wie Hagelsturm, wie verderbliches Wetter, wie Wasserflut, die mächtig einreißt, wirft er zu Boden mit Gewalt.
Jawohl. Also hier in Vers 1 geht es um Ephraim. Damit ist gemeint das Nordreich der 10 Stämme Israels. Der führende Stamm der 10 Stämme, die sich ja nach dem Tod von Salomo abgetrennt hatten von den 2 Stämmen im Süden, Juda und Benjamin mit der Hauptstadt Jerusalem. Der führende Stamm war der Stamm Ephraim. Denn der erste König über die 10 Stämme war, welcher König? Jerobeam, und der war aus dem Stamm Ephraim. Und darum ist im Alten Testament oft die Bezeichnung für die 10 Stämme Ephraim. Manchmal auch Israel, dann bedeutet also Israel die 10 Stämme im Kontrast zu den 2 Stämmen, die genannt werden, Juda. Juda und Israel oder Juda und Ephraim, die 10 Stämme. Sehr oft übrigens in Hosea. Ja, und hier geht es also darum, wehe der stolzen Krone, der trunkenen Ephraim. Gott kündigt das Gericht über die 10 Stämme an. Damals in der Zeit von Jesaja hat sich dann diese Prophetie erfüllt, indem die Assyrer gekommen sind. Die haben das ganze 10-Stämme-Reich zusammengeschlagen, Samaria zerstört im Jahr 721 vor Christus, und da wurden die 10 Stämme deportiert nach Assyrien, das heißt in den heutigen Nordirak. Hier wird die Verwüstung durch die Assyrer beschrieben mit einem Sturmwind in Vers 2. Wie ein Wetter gewaltiger, überflutender Wasser reißt er zu Boden mit Macht. Das ist ein Ausdruck, der immer wieder verwendet wird, gerade für Assyrien. Wie ein Strom, auch schon in Jesaja 8 wird Assyrien beschrieben, wie ein Strom, der alles überschwemmt, so würde diese Armee kommen und alles verwüsten. Und zwar wird da eben wiederholt betont, dass sie durch Alkoholmissbrauch gekennzeichnet waren. Wehe der stolzen Krone der trunkenen Ephraims. Und auch in Vers, das haben wir jetzt noch nicht gelesen, Vers 3, mit Füßen wird zertreten die stolze Krone der trunkenen Ephraims. Also der Alkoholmissbrauch spielte dort auch eine bedeutende Rolle im Zusammenhang mit dem Unrecht in diesem Staat. Aber dann kommen die Verse 5 und 6. Könnte das jemand noch lesen? Hier muss man gut achten, dieser Ausdruck an jenem Tag. Das ist ein Begriff, der so oft in der Prophetie vorkommt und der deutet dann speziell auf die Endzeit hin. Hier wird gezeigt, es wird eine Wiederherstellung Israels geben in der Endzeit. Ein Überrest wird zum Glauben kommen, das wird geschehen nach der Entrückung der Gemeinde, wird ein Überrest aus Israel zum Glauben kommen und der wird hier vorgestellt. An jedem Tag wird der Herr der Heerscharen dem Überrest seines Volkes zur prächtigen Krone und zum herrlichen Kranze sein. Und dann, und zum Geist des Rechts, der zu Gericht sitzt. Das heißt, dann wird es ganz anders sein. Nicht mehr Rechtsprechung, die durch Alkoholmissbrauch pervertiert und verdreht war, sondern geradlinige, gerechte Rechtsprechung, die Gott entspricht. Und dann kommt Vers 7. Und auch diese wanken vom Wein und taumeln von starkem Getränk. Dieses auch bezeichnet jetzt eine andere Gruppe, die eben nicht die 10 Stämme meint. Ja? In 28,1 bis 4, da ging es eben um die 10 Stämme Israel. Und jetzt beschreibt Jesaja, es ist nicht nur dort bei den 10 Stämmen so, sondern auch diese wanken vom Wein. Und dann spricht er über Priester und Prophet, wanken von starkem Getränk, sind übermannt vom Wein, taumeln vom starken Getränk. Sie wanken beim Gesicht, schwanken beim Rechtsprechen. Wer ist das wohl, diese auch? Ja, das Südreich, Juda. Also Jesaja sagt, es ist auch im Südreich ist es nicht besser. Auch da sind diese Männer, die eigentlich die Aufgabe hätten, das Volk geistlich zu führen, die Priester aus dem Stamm Levi und auch die Propheten, die sind nichts wert, sind nicht zu gebrauchen. Und eben schwanken beim Recht sprechen. Und dann wird das sehr drastisch beschrieben, aber wie das eben so ist, in Vers 8, liest das nochmals jemand?
Ja, alle Tische sind besudelt mit Erbrochenem und Kot bis auf den letzten Platz.
Jawohl, ist gut. Also, so sieht das aus zur Zeit des Alten Testaments, zur Zeit von Jesaja, auch im Südreich. Völlig abgefallen. Und darum kamen ja dann, das wird aber hier nicht erwähnt, aber darum kamen ja dann im Jahr 586 die Babylonier und haben das Südreich zerstört und in dieser Zeit die Juden nach Babylon, in den heutigen Südirak, weggeführt. Es waren also die 10 Stämme, 721 kamen nach Assyrien und die 2 Stämme, 586, kamen nach Babylon. Ja, also da im Südreich war es nicht besser. Und jetzt Vers 9, liest das nochmals jemand.
Wen soll er Erkenntnis lehren und wem die Botschaft verständlich machen? Den von der Milch entwöhnten, den von den Brüsten entfernten?
Ja, also das bezieht sich auf Priester und auf den Propheten. Die hätten den Auftrag gehabt, in der Zeit des Alten Testaments, den jungen Leuten, und zwar von Kindsbeinen an, das Wort Gottes zu erklären und zu zeigen, was Recht und was Unrecht ist. Da wird also gefragt, wen sollen diese Leute diese Botschaft verständlich machen? Natürlich denen, die schon ein bestimmtes Verständnis zeigen. Den von der Milch entwöhnten, den von den Brüsten entfernten. Das ist das Alter, wo man Kinder bereits im Wort Gottes unterweisen kann. Übrigens, in 2. Timotheus 3, können wir kurz aufschlagen dazu, liest uns jemand die Verse 14 und 15. Paulus schreibt seinem Mitarbeiter, seinem jungen Mitarbeiter Timotheus,
weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst,
Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist.
Und dann noch 16a.
Alle Schrift ist von Gott angegeben und nützlich zur Lehre.
Ja, das reicht. Jetzt sagt hier Paulus dem Timotheus, der ja eine gläubige jüdische Mutter hatte und auch eine gläubige jüdische Großmutter. Da sagt er in Vers 15, und weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst. Nun haben wir aber hier im Griechischen nicht das übliche Wort für Kind, sondern ein eher seltenes Wort, Präphos. Und das ist das typische Wort für ein Kind, das ein Säugling ist. Natürlich, wenn die Säuglingszeit eben mehr ist als ein Jahr, sondern zwei, drei Jahre, dann erreicht man, ist ja nicht mehr, ist ja nicht gemeint, dass man nach zwei, drei Jahren noch voll stillt, aber immer noch stillt, das ist möglich. Und das war im alten Orient auch viel verbreiteter als in unserer Gesellschaft. Also diese zwei-, dreijährigen Kinder, denen kann man bereits biblische Geschichten erzählen, die können das auch schon auffassen. Und Paulus sagt, von Säuglingsalter an kennst du die heiligen Schriften, die vermögen sind, dich weise zu machen zur Seligkeit. Also das ist ganz in Übereinstimmung mit Jesaja 28. Wen soll er Erkenntnis lehren? Den von der Milch, entwöhnten, den von den Brüsten entfernten, also wirklich den kleinen Kindern, zwei, drei Jahre alte Kinder. Ja, aber jetzt steht in Vers 10 etwas Eigenartiges. Liest jemand nochmals Vers 10?
Weil sie sagen, Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift, Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung.
Jawohl.
Da ein wenig, da ein wenig.
Das ist die Übersetzung und Hebräisch heißt es eben Kitzav lezav, Zav lezav, Kav lakav, Kav lakav. Und Seir Sham, Seir Sham. Das ist dann sehr, sehr wortspielerisch, ja, im Hebräischen, um auszudrücken, wie hier also das Wort Gottes vermittelt wird als etwas völlig Erkenntnisloses. Da ein bisschen ein Befehl, da ein bisschen ein Gebot. Aber es ist nicht so, dass hier das klare Wort Gottes gelehrt wird. Es entspricht eben vielmehr dem, was der Herr Jesus ja auch den Pharisäern vorgeworfen hat in Markus 7. Eben ein Lehren der Bibel, das mit menschlichen Geboten und Verfälschungen vermischt wurde. Vielleicht lesen wir gerade mal den Zusammenhang, Markus 7, Verse 1 bis 11.
Und es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und etliche Schriftgelehrte, die von Jerusalem gekommen waren. Und als sie einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen, Brot essen sahen, tadelten sie es. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie sich nicht zuvor gründlich die Hände gewaschen haben, weil sie die Überlieferungen der Alten halten. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich gewaschen zu haben. Und noch vieles andere haben sie zu halten angenommen, nämlich Waschungen von Bechern und Krügen und ehernem Geschirr und Polstern. Daraufhin fragten ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Alten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen ein. Waschungen von Krügen und Bechern und viele andere ähnliche Dinge tut ihr. Und er sprach zu ihnen, trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferung festzuhalten. Denn Mose hat gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber lehrt so, wenn jemand zum Vater oder zur Mutter spricht. Korban, das heißt zur Weihegabe, ist bestimmt, was dir von mir zugute kommen sollte. Dann gestattet ihr ihm auch fortan nicht mehr, irgendetwas für seinen Vater oder seine Mutter zu tun. Und so hebt ihr mit eurer Überlieferung, die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf. Und viele ähnliche Dinge tut ihr.
Noch ein bisschen weiter.
Und er rief die ganze Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen: Hört mir alle zu und versteht, nichts, was außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen, sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre.
Ja, also hier geht es zunächst mal um das Problem, dass die Jünger vor dem Essen die Hände nicht gewaschen hatten. Aber die Ältesten, das waren also die Rabbiner im Judentum, die hatten ganz genau reguliert, wie man eben die Reinheitsgebote in 3. Mose 15, wo ja Waschungen vorgeschrieben sind von Gott in der Bibel, wie man das umsetzen soll. Und die sind in ihren Anweisungen ganz deutlich über das hinausgegangen, was die Bibel lehrt. Und haben das also noch verfeinert und noch mehr hineingebracht, als was wirklich in der Bibel steht. Ihre Überlegung war die: Wir müssen um die Tora herum einen Zaun machen. Das heißt, wir müssen die Gebote enger auslegen, als sie gemeint sind, um damit eine Sicherheit zu haben, dass man das eigentliche Gebot dann einhält. Und so haben sie eben verlangt, man müsse dieses Händewaschen vorher machen, um rituell rein zu sein, obwohl die Bibel das so nicht vorschreibt. Und so haben sie immer noch mehr Gebote aufgebaut, neben der biblischen Überlieferung. Das wurde zuerst mündlich weitergegeben und später hat man das dann schriftlich zusammengefasst. Und wie heißt das Werk? Das ist die Mishnah, das heißt eigentlich der Talmud. Der Talmud besteht, die älteste Schicht ist die Mishnah, und dann gibt es aber im Talmud wieder eine Auslegung über die Mishnah, und das ist die Gemara, genau. So besteht Talmud aus Mishnah und Gemara. Das ist aber immer gemischt, das ist ein bisschen Mishnah, dann Gemara, Mishnah, Gemara, Mishnah, Gemara. So im Prinzip. Und das geht also zurück bis auf alttestamentliche Zeit, und der Herr Jesus greift diese Überlieferungen der Ältesten an. Der Herr Jesus macht deutlich, man muss genau das tun, was das Wort Gottes sagt. Aber man darf nicht menschliche Gebote hinzufügen. Und da wurde im Judentum eine Tradition aufgebaut mit immer mehr menschlichen Geboten neben dem Wort Gottes. Und der Herr sagt: Ihr seid sogar so weit gegangen, dass ihr mit eurer Tradition sogar das Wort Gottes aufhebt. Und er gibt da ein Beispiel, und das kennen wir aus dem Talmud, das Beispiel. Er sagt in Vers 11, ihr sagt, wenn ein Mensch dem Vater und zur Mutter spricht, Korban, also eine Gabe, die für Gott geweiht ist, ist das, was irgend dir, Vater und Mutter, von mir zunutze kommen könnte. Das heißt, die Rabbiner haben festgelegt, wenn jemand in Bezug auf das Geld oder auf die Habe, die er eigentlich zur Unterstützung der bedürftigen Eltern einsetzen könnte, wenn er sagt Korban, dann darf man das nicht mehr den Eltern geben. Dann ist das quasi geweiht und darf nicht mehr für die Eltern verwendet werden. Und so sagt der Herr, mit dieser juristischen Auslegung hebt ihr das Wort Gottes auf, das eben sagt, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und dieses Ehren kann eben auch sich ausdrücken im Finanziellen, in der Unterstützung. Ehre deinen Vater und deine Mutter, und so wird das eigentliche Gebot Gottes durch eine überspitzte Auslegung aufgehoben. Und so sagt der Herr, indem er zitiert aus Jesaja 29, wir sind ja in 28, in 29 liest nochmals jemand Vers 6 da in Markus 7.
Er antwortete und sprach zu ihnen: Trefflich hat Jesaja von euch Volk und Weis gesagt, wie geschrieben steht:
Weiter, ja.
Vergeblich aber verehren sie nicht, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind.
Jawohl, das ist nur ein Zitat aus Jesaja 29, 13. Also der Herr Jesus sagt, ihr lehrt die Menschen eigentlich Menschengebote. Und dabei tun sie so, wie wenn sie damit Gott dienen würden. Aber es ist Heuchelei. Der Herr deckt das auf als Heuchelei. Es ist eben ein Lehren genau in dieser Art, wie es hier steht. Es ist Gebot auf Gebot, Gebot auf Gebot, Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift, hier ein wenig, da ein wenig. Und das Eigentliche hat man dabei verpasst, indem man gar nicht mehr sieht, was die eigentliche Aussage des Wortes Gottes ist. Also man hat mit so vielen selbstständig erfundenen Geboten, hat man letztlich die eigentliche Aussage des Wortes Gottes verschleiert. Wurde nicht mehr deutlich. Ein Beispiel aus dem Judentum heute. Das Wort Gottes sagt ja in 2. Mose 12, beim Passa muss man allen Sauerteig aus den Häusern hinaustun. Und darum, vor dem Passafest im Frühjahr wird ein gründlicher Hausputz gemacht. Aller Sauerteig, der irgendwo im Haus ist, wird hinausgetan, indem man das ganze Haus sauber fegt. Und da haben sich Rabbiner gesagt, aber das Problem ist, vielleicht hat man doch irgendwo was übersehen. Und dann hat man das so gelöst, der Rabbi des Quartiers kommt vorbei bei jedem Haus und er kauft allen Sauerteig, den es eventuell noch im Haus hat, kauft ihn auf. Dann kann man sagen, also selbst wenn es Sauerteig in unserem Haus hat, es gehört nicht uns. Und das oberste Rabbinat in Israel kauft dann den Sauerteig von diesen lokalen Rabbis auf. Und so wird also virtuell alles, virtuell, nein, es ist so in Wirklichkeit, es wird so alles aufgekauft, sodass es eben virtuell nicht mehr den Leuten gehört. Und das Rabbinat verkauft dann diesen Sauerteig einem Araber. Ja, und der hat aber noch einen Gewinn davon. Und also, das ist ein Beispiel, das noch in unserer Zeit so praktiziert worden ist. Und da wird es ja so offensichtlich, wie man überhaupt nicht mehr den Gedanken Gottes sieht, sondern es geht letztlich gar nicht mehr um das Eigentliche. Und so ist das eben ein Lehren von Menschengeboten. Und der Herr sagt, das ist Heuchelei. Eben Gebot auf Gebot, Gebot auf Gebot. Und das wird eben so ausgedrückt wie das Gestammel eines Betrunkenen. Zavla, zav, zavla, zav, kavla, kav, kavla, kav, se irsham, se irsham. Das soll eben ein bisschen dieses Stammeln von diesen betrunkenen Propheten und Priestern vorstellen, um zu zeigen, was die bringen, das nützt überhaupt nichts. Es ist Frömmelei. Was natürlich dazu sagen ist, irgendwie steckt das in dem verdorbenen Herzen des Menschen, dieses Bestreben, über das Wort Gottes hinauszugehen. Und wir sehen das übrigens schon beim Sündenfall. Die Schlange sagt, ist es wahr, dass Gott gesagt hat, ihr dürft von keinem Baum essen? Dann sagt Eva, nein. Er hat gesagt, wir dürfen von allen Bäumen des Gartens essen, aber von dem Baum in der Mitte des Gartens dürfen wir nicht essen und ihn nicht berühren. Nun, erstens mal war der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen nicht in der Mitte. Der Baum des Lebens war in der Mitte. Und der Bibeltext sagt in 1. Mose 2, ferner hat Gott auch noch den Baum der Erkenntnis gepflanzt. Aber bei Eva gab es bereits eine Verschiebung der Wertung, dass eigentlich der verbotene Baum, der stand für sie im Zentrum. Und dann sagt sie, nicht berühren. Das hat Gott Adam gar nicht gesagt. Er sagt nur, dass er nicht von diesem Baum essen darf. Aber Eva geht eigentlich über das Gebot hinaus und sagt, und nicht berühren. Aber das Weitergehen als das Wort Gottes hat sie letztlich nicht bewahrt vor dem Ungehorsam. Und so ist es, wenn wir über das Wort Gottes hinausgehen, das wird uns nicht bewahren, das Wort Gottes zu halten und umzusetzen. Nein, Gott will, dass wir genau das tun, was er sagt, aber nicht noch Dinge dazu erfinden und ausgeben, als wäre das Gottes Wille. Und ja, da hinten ist noch eine Frage. Nein, man kann sagen, das war Irrtum, aber es zeigt, dieser Ansatz führte dann letztlich zum Fall. Und das ist sehr, sehr hilfreich, das zu sehen. Ich meine, auch eben der Sündenfall war ja noch nicht geschehen, als sie den Baum plötzlich so subjektiv als Zentrum sah. Aber gerade das ist der Punkt, wenn wir Erkenntnis und höhere Erkenntnis ins Zentrum setzen, das bringt uns zu Fall. Und es ist ja interessant, der Baum des Lebens ist ja ein Bild von Jesus Christus, der das Leben ist. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er muss im Zentrum sein. Wenn es unser Zentrum ist, wir wollen möglichst viel Erkenntnis haben, dann sind wir schon in Richtung falscher Weg. Das Zentrum muss sein, wir wollen das Wort Gottes studieren, um den Herrn Jesus besser kennenzulernen. Er soll im Zentrum stehen. Ja, und eben, das steckt irgendwie in der menschlichen sündigen Natur, dass man eben über das Wort Gottes hinausgeht. Und wenn wir die Kirchengeschichte anschauen, war das genau gleich. In der Zeit der Apostel galt einfach die Bibel. Allein. Das Alte und das Neue Testament. Aber dann, wenn wir die Kirchengeschichte anschauen, 2., 3., 4., 5. Jahrhundert, immer mehr kamen fremde Dinge, menschliche Gebote, eine Tradition hinzu, durch die Jahrhunderte ein riesiger Ballast, der zum Teil ganz offensichtlich sogar die Aussagen der Bibel aufhebt. Also ganz parallel in der Geschichte der Christenheit, was geschehen ist, in der Geschichte des Judentums. Und darum muss man diese Dinge eben nicht einfach so nehmen und denken, ja, im Judentum. Das Problem ist in der Christenheit ein ganz riesiges Problem. Und das steckt in unserer Natur, eben dass wir darüber hinausgehen. Oder das Gegenteil wäre dann, ja, das Wegnehmen. Also das Hinzufügen und das Wegnehmen, das ist ein Problem. Und in der Geschichte der Christenheit sehen wir eigentlich das Problem des Hinzufügens bis in die Zeit der Reformation. Und dann kam in der Reformation die Entdeckung des katholischen Mönchs Martin. Wir sind so weit von der Bibel weggekommen. Die Kirche ist gar nicht mehr das, was sie ursprünglich war. Wir müssen zurückkehren zur Bibel. Und er lehrte sola scriptura, allein die Schrift. Und das gab ja dann diesen ganzen Knall in Europa. Aber was wir dann sehen in der Geschichte der Reformation, am Anfang ging man zwar wieder auf die Bibel zurück, und dann kam schon sehr bald die Bibelkritik unter dem Einfluss der Aufklärung. Und man nahm von der Bibel weg. Das ist nicht gültig, das ist nicht Wort Gottes, das hat nicht Mose geschrieben und so weiter. Und so hat man von der Bibel weggenommen. Aber vor beidem werden wir eindringlich gewarnt, schon im Gesetz Mose. Schlagen wir auf, 5. Mose 4. Vers 2. Wer liest?
Ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete, und ihr sollt auch nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn, eures Gottes,
Also beides, hinzufügen und wegnehmen, wird ganz klar untersagt. Und das wird dann auch wiederholt in 5. Mose 12, wer aufschreiben will. Ich gebe nur einfach die Stellen an. 5. Mose 12, Vers 32, dann in Sprüche 30, Vers 6 und ganz am Ende der Bibel, nochmals, Offenbarung 22, 18. Da wird gewarnt, wer zu diesen Worten hinzufügt oder von diesen Worten wegnimmt. Also das zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel hindurch, diese Warnung, nichts hinzufügen, nichts wegnehmen. Und nun sehen wir, also die 10 Stämme waren eine Katastrophe. Und über die kam das Gericht mit Assyrien. Und dann haben wir gesehen, Vers 7, und auch diese wanken. Auch im Südreich Juda war es nicht besser. Und da wurde von denen, die die Aufgabe hatten, das Wort Gottes zu lehren, Propheten und Priester, wurde das Wort Gottes verdunkelt durch menschliche Zusätze. Zavlazav, Kavlakav, Zavlazav, Kavlakav. Und so konnte das Volk nicht mehr richtig verstehen, was Gott sagen wollte. Und darum kommt in diesem Zusammenhang jetzt Vers 11. Lies das nochmals jemand? Jawohl. Also hier kommt die Verheißung, Gott wird einmal zu diesem Volk, das eben so falsch belehrt worden ist, auf eine ganz neuartige Weise sprechen, um es aufzurütteln. Und zwar wird er durch fremde Sprachen zu diesem Volk sprechen. Und nun erklärt uns der Apostel Paulus, das bezieht sich, 1. Korinther 14, auf das Wunder der Sprachenrede. An Pfingsten geschah das zum ersten Mal. Schlagen wir ganz kurz auf. Apostelgeschichte 2. Pfingsten ist das Fest im Juni, zu dem am meisten Juden nach Jerusalem kamen. Nicht wahr? Die Tora, das Gesetz, schreibt vor, an dem Fest der Wochen, das ist eben Pfingsten, da müssen alle Juden aus dem ganzen Land Israel nach Jerusalem kommen. Aber auch viele kamen aus dem Ausland, aus dem Gebiet des heutigen Irak, aber auch aus Europa und aus Nordafrika kamen nach Jerusalem. Aber die allermeisten Auslandjuden, die kamen an Pfingsten. Und zwar, weil das in der alten Welt die geeignete Zeit zum Weltreisen war. Das Mittelmeer ist dann eben nicht so gefährlich. In der Winterzeit hat man sowieso im Mittelmeer den Schiffsverkehr ruhen lassen. War viel zu gefährlich wegen der Winde. Aber Juni, das war ideal. Und so kamen die meisten Auslandjuden. Und das ist sehr wichtig zu wissen, wenn wir Apostelgeschichte 2 ab Vers 1 lesen. Wer kann ein paar Verse lesen?
Alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen
Jawohl. Ja, noch ein bisschen weiter. Da haben wir wirklich den Zusammenhang. Auf Verse 14 und 15. Ja, noch ein bisschen.
Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, und eure jungen Männer werden Gesichter sehen, und eure Ältesten werden Träume haben, ja.
Ja, bis dahin. Gut, hier sehen wir das Sprachenwunder von Pfingsten. Und das haben natürlich diese unzähligen Auslandjuden besonders eindrücklich wahrgenommen. Wir haben ja in den Versen 8 bis 11 eine ausführliche Zusammenstellung, woher die kamen. Also Parther, wo ist das? Parthien? Wie? Persien, jawohl. Also heutiger Iran, und zwar eher im südlichen Teil. Dann Meder, das ist, wo ist das Gebiet der Meder? Also Nordirak und auch Nordiran. Das ist das medische Gebiet. Und dann Elamiter, auch im Iran. Dann Mesopotamien, das ist klar. Irak, Zweistromland. Also umfasst auch Babylonien. Dann Judäa, das ist klar. Und dann werden verschiedene Landschaften in der heutigen Türkei aufgezählt. Kappadokien, Pontus, Asia, Phrygien, Pamphylien. Dann kommen wir nach Afrika, nämlich Ägypten, Libyen, also da gegen Kyrene hin, also aus Nordafrika kamen die, und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als Proselyten, Kreter und Araber, also auch aus Europa, Rom, aus der Insel Kreta und sogar aus Arabien. Das wäre dann auch die saudische Halbinsel. Also wirklich aus drei Kontinenten kamen sie, Europa, Asien und Afrika. Und die Jünger, es waren Galiläer, die keine Formalbildung hatten. Und die können alle diese Sprachen und verkündigen die großen Taten Gottes. Sie sagen ja, Vers 11, wie hören wir sie, die großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Übrigens, es gibt manche Leute, die sagen, das, was hier geschah an Pfingsten, das war ein Hörwunder. Also nicht die Jünger hätten andere Sprachen gesprochen, sondern Gott hätte gemacht, dass die das, was sie geredet haben, sagen wir auf Aramäisch, haben sie in ihren Sprachen gehört. Ist das akzeptabel?
Nein.
Warum nicht? Jawohl, also, das heißt, sie redeten, die Jünger redeten andere Sprachen. Und noch etwas, wenn du gerade weiterliest, heißt es?
Wie der Geist es ihnen auszusprechen.
Ja, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Das heißt, die Aussprache war vom Heiligen Geist geführt. Apophthengomai. Meint das Aussprechen der Wörter mit dem besonderen Akzent auf den klanglichen Aspekt. Ja? Also die haben auch korrekt diese Sprachen ausgesprochen. Übrigens, jemand hat ja uns das vorgelesen, und da bin ich zweimal ein bisschen erstaunt gewesen. In Vers 6 hieß es in dieser Übersetzung, weil jeder Einzelne in seiner eigenen Sprache sie reden hörte. Bei mir steht aber genauer Mundart. Dialektos steht auf Griechisch. Nicht Glossa. Glossa, Zunge, Sprache, das ist eine Fremdsprache. Also in Vers 4 haben wir, fingen sie an, in anderen Glossa zu reden. Also in anderen Zungen. Natürlich, hier darf man nicht übersetzen, Zungen. denn die haben nicht irgendwelche Zungenakrobatik gemacht, sondern Sprache. Genauso wie auf Französisch ist eben das Wort langue, bezeichnet das Organ im Mund, die Zunge, als auch das Sprachsystem, die Sprache. Und im Englischen haben wir das Wort language, das kommt ja auch von Zunge, oder das ältere Wort tongues. Tongue ist die Zunge im Mund, aber eben auch das Sprachsystem, die Sprache. Und darum ist es nicht korrekt, hier zu übersetzen, dass sie in anderen Zungen redeten, sondern man müsste übersetzen in anderen Sprachen. Und in dem Zusammenhang kommt ja eben auch dieser Ausdruck Zungenreden vor. Das ist natürlich ein völlig unsinniger deutscher Ausdruck. Denn das entspricht ja nicht, was der Bibeltext meint. Die haben nicht in irgendwelche eben Akrobatik mit der Zunge betrieben, sondern die haben Fremdsprachen geredet. Glossa, Fremdsprachen. Aber eben in Vers 6 steht nicht Glossa, sondern Dialektos, ein jeder in seiner eigenen Mundart. Und desgleichen auch in Vers 8. Die haben also nicht nur die Sprachen gesprochen, sondern die haben sogar Dialekte, verschiedene Dialekte geredet. Und da zeigt sich ja die Aussprache sehr speziell. Nicht wahr, wenn Ausländer Schweizerdeutsch reden können und das ohne Akzent, das beeindruckt schon. Ja, das gibt's, aber es ist relativ selten. Das hängt eben damit zusammen, man kann eine Sprache akzentfrei lernen bis zur beginnenden Pubertät. Und da wird eine Art Dietrich im Gehirn geschlossen und man kann auch nicht mehr einfach, normalerweise nicht einfach durchs Hören ein Sprachgefühl bekommen, das das System völlig erfasst. Man muss dann mit Theorie, mit Grammatikbüchern arbeiten, mit Erklärungen zu den einzelnen Phänomenen. Aber ein kleines Kind bis, sagen wir, 10 Jahren, wenn das mit irgendwelchen Navajo-Indianern zusammenspielt, dann lernt es ganz ohne Problem Navajo. Und wenn es Mandarin-Chinesisch eben hört im Sandkasten, dann geht das auch ohne Problem, ohne Theorie und mit dem richtigen Akzent. Aber nachher nicht mehr. Und darum ist es natürlich eben sehr beeindruckend, wenn in manchen Ausnahmen, es gibt Leute, die können Klänge sehr gut nachahmen und diesen wenigen Leuten gelingt es eben sogar einen Dialekt ohne Akzent zu sprechen. Ich kenne eine Engländerin, die kann echt Schweizerdeutsch sprechen, aber so, dass man es nicht merkt. Und als Erwachsene hat sie das gelernt. Und das ist sehr ungewöhnlich. Und so muss man sich das vorstellen, wie diese Auslandjuden überwältigt waren, diese Galiläer. Die hatten nicht mal eine Formalbildung, die kommen aus dem verachteten Norden von Israel und sind keine Rabbiner und die sprechen alle diese Sprachen mit dem richtigen Klang. Das war eben so ungewöhnlich, dass es heißt, eben sie gerieten außer sich, sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit. Und durch dieses Mittel hat Gott dieses Volk nochmals aufrütteln wollen. Sie haben ständig diese Predigten in der Synagoge gehört, die man umschreiben könnte als Zavla Zav Kavla Kav, Zavla Zav Kavla Kav. Ja? Natürlich, der Herr Jesus, als er kam und in den Synagogen predigten, da merkten die Leute plötzlich, das ist etwas ganz anderes. Ja, schauen wir mal, wie sie reagiert haben, als sie den Herrn hörten in zum Beispiel anlässlich der Bergpredigt. Matthäus 5, Vers 28. Nein, was habe ich gesagt? Matthäus 7. Am Schluss der Bergpredigt. Bergpredigt, Kapitel 5 bis 7. Nun 7, Vers 28 und 29. Jawohl. Also die Rabbiner, die haben immer ältere Rabbiner zitiert. Darum im Talmud, wenn man da liest, liest man ständig, Rabbi sowieso hat gesagt im Namen von Rabbi sowieso. Und je älter der zitierte Rabbiner ist, desto mehr Gewicht hat er. Die Tradition wird immer, die menschliche Tradition wird immer gewichtiger. Je älter, desto gewichtiger. Und nun, der Herr Jesus, wenn man die Bergpredigt liest, der hat ganz anders gesprochen. Er hat gesagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch. Und so hat der Herr eben in eigener Autorität als Sohn Gottes gesprochen. Und die Menschen haben gemerkt, das ist etwas ganz anderes, was er predigt. Und sie waren überwältigt. Und trotzdem hat nach 3 Jahren seines Predigens in allen möglichen Synagogen und auch unter freiem Himmel, wie da bei der Bergpredigt, im ganzen Land hat man ihn gehört und trotzdem hat dann die Masse vor Pilatus geschrien, er werde gekreuzigt. Und der Jesus wurde gekreuzigt, stand am 3. Tag auf und dann nach 40 Tagen ist er in den Himmel zurückgekehrt und Gott gab Israel noch einmal eine Chance und sandte den Heiligen Geist. Und dann haben die Jünger begonnen, Israel gegenüber noch einmal ein Zeugnis abzulegen. Das war noch eine zweite Chance für Israel. Und darum ist das eben eigentlich auch als messianische Prophetie zu werten, Jesaja 28, weil hier nun diese Ankündigung kommt, dass Gott außer durch den Messias nun durch fremde Sprachen zu diesem Volk reden würde. Und das hat sich so wunderbar an Pfingsten erfüllt. Und dann auch finden wir noch weitere Beispiele in der Apostelgeschichte, dann auch in Kapitel 10 und in Apostelgeschichte 19. Nun gibt es aber Leute, die sagen heute, aber es ist wichtig, in 1. Korinther 12 bis 14, da wird ja auch über das Sprachenreden gesprochen. Das ist aber nicht das Gleiche wie in der Apostelgeschichte. Das sind 2 verschiedene Arten von Sprachenreden. Ja, wieso? Ja, das in Apostelgeschichte 2, in der Apostelgeschichte, das haben die Menschen verstanden. Das waren wirkliche Sprachen. Aber in 1. Korinther, dort gibt es eben ein Sprachenreden, das hat niemand verstanden. Aha. Das wäre also das Gleiche wie das von heute. Ja, das verstehen die Leute auch nicht. Das wäre dann eben dieses Lallen. Ja, gut, schauen wir mal 1. Korinther 14. Verse 1 bis 3, liest das jemand? Bis 4, bitte. Jawohl. Also, da wird gesagt, ja, hier steht ja, wer da Sprachen redet, also eigentlich eben, jetzt haben wir gehört in der Übersetzung, in Zungen redet, eigentlich müsste man übersetzen, wer in einer Sprache redet oder in einer Fremdsprache redet. Und hier wird gesagt, denn wer in einer Sprache redet, redet nicht Menschen, sondern Gott, denn niemand versteht ihn. Ja, ist ein anderes Sprachenreden. Nein. Wir haben gelesen, gerade 1. Korinther 14, 21, 22, da nimmt Paulus Bezug auf die Stelle in Jesaja, wo Gott verheißen hat, dass er zum Volk Israel in anderen Sprachen reden wird und leider werden sie dann auch nicht hören. Ja, also hier nimmt ja Paulus genau Bezug auf das, was an Pfingsten dann geschehen ist, dass Gott zum Volk Israel in Fremdsprachen geredet hat. Und das waren Sprachen, die die Menschen verstanden. Aber natürlich speziell die Menschen, die aus dem Ausland gekommen waren. Die Inlandjuden, das war sehr üblich, dass man als Jude damals Aramäisch sprach. Das war mehr in Galiläa und auf dem Land. dann auch Hebräisch. In Jerusalem kam man mit Aramäisch nicht durch. Da musste man Hebräisch reden. Diese beiden Sprachen waren nebeneinander im Gebrauch. Und man konnte auch etwas Griechisch. Denn das war die Verkehrssprache der Römer. Nicht Lateinisch. Man hat in Israel fast keine lateinischen Inschriften gefunden aus der Zeit Jesu. Aber Griechisch schon. Das war verbreitet. Und man muss sich also vorstellen, auch einfachere Leute, die waren üblicherweise so ein bisschen dreisprachig. Aber wenn die es plötzlich Parthisch gesprochen hatten, oder Elamitisch, oder Arabisch, dann haben die Inlandjuden das nicht verstanden. Und die haben sich denn da auch lustig gemacht. Die haben gesagt, die sind voll süßen Weines. Das sind die zwei Reaktionen. Lesen wir nochmals Apostelgeschichte 2, Vers 11. Die Ausländer sagen:
Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen: Was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen: Sie sind voll süßen Weines.
Jawohl. Also die einfach den Inhalt nicht mitbekamen, die haben dann einfach gespöttelt. Ja, die sind betrunken. Und dann steht Petrus auf und erklärt: Es ist ja die dritte Stunde des Morgens. Die sind nicht betrunken. Da muss man den Hintergrund verstehen. Im Judentum war das so, das wird auch im Talmud so geregelt, man durfte morgens nicht frühstücken, bevor nicht das Morgenbrandopfer für Gott auf dem Altar aufgelegt war. Und das Morgenbrandopfer wurde um die dritte Stunde, Frühjahr war das, entspricht das bei uns 9 Uhr, aufgelegt, und das Abendbrandopfer, das letzte des Tages, um 15 Uhr. Das waren die Zeiten der Opferung. Übrigens entsprach das auch den Zeiten der Kreuzigung. Der Herr Jesus wurde um 9 Uhr morgens gekreuzigt, und um 15 Uhr übergab er seinen Geist in die Hände des Vaters. Ja, und so sagt Petrus: Es ist 9 Uhr morgens. Kein Israelit hat bis dahin etwas getrunken oder gegessen. Denn erst um 10 Uhr war Frühstückszeit. Also man ging schon früher zur Arbeit, und dann kam man vom Feld oder wo auch immer von der Arbeit zurück, hat Frühstück genommen um 10 Uhr. Aber nach 9 Uhr. Und da sagt Petrus: Könnt ihr gerade vergessen. Die sind nicht betrunken, es ist 9 Uhr morgens. Das war übrigens auch die Zeit, als man die Tempeltüren öffnete für das Volk. Und so strömten die Massen damals fürs Pfingstfest zum Tempel. Und gerade bei diesem Masseneinzug zum Tempel kam dieses Wunder der Sprachen. Und eben zwei Reaktionen, weil es gab solche, die haben verstanden, es gab solche, die haben nicht verstanden. Aber in Korinth, muss man sich jetzt vorstellen, da ist man in einer Gemeinde, wo man Griechisch sprach, und jetzt plötzlich steht einer auf und redet in einer Sprache, weil er diese Gabe hatte. Von Gott gegeben, eine Fremdsprache zu reden. Ja, aber wenn er jetzt plötzlich Elamitisch spricht, dann versteht ihn ja niemand. Und das ist das Problem von Korinth, dass dort eben die Situation nicht gleich war wie zu Pfingsten in Jerusalem, wo so viele Fremdsprachige da waren. In Korinth war das natürlich nützlich, wenn ein Elamiter auf Besuch kam. Und dann steht einer auf und spricht Elamitisch. Aber für den Normalfall, sagt Paulus, denn wer in einer Sprache, in einer Fremdsprache redet, redet nicht Menschen, sondern Gott, denn niemand versteht es. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Das ist alles, für alle ist es ein Mysterium, was der sagt, weil sie die Sprache ja nicht verstehen. Und dann sagt Paulus: Aber die Weissagung, das ist ja, erklärt er, Reden zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung, das nützt allen Menschen etwas. Das ist immer hilfreich. Aber dann sagt er: Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Das heißt also, der die Fremdsprache redete, der wusste natürlich, was er sagt. Und das hat ihm selber schon was gebracht. Aber der Sinn ist ja nicht, dass man selber etwas hat, sondern mit einer Gabe soll man ja anderen dienen. Und darum sagt er, er baut sich selbst. Aber die Gemeinde, die wird nur erbaut, wenn das Gesagte dann auch übersetzt wird. Aber mit dem Übersetzen verliert man Zeit. Und darum in den weiteren Versen hat Paulus auch festgelegt, Sprachen, das Reden, das sollen nur zwei und höchstens drei nacheinander und einer lege aus. Also höchstens drei, damit eben nicht so viel Zeit verloren geht. Er sagt, diese Gabe darf zwar verwendet werden, aber eben, das muss eingeschränkt sein, weil der Nutzen sehr bedingt ist, da wenn die Leute ja die Sprache gar nicht verstehen. Diese Gabe hat nur einen Sinn, wenn die Leute verstehen. Und darum sagt Paulus dann in 1. Korinther 14, ich rede viel mehr in Sprachen als ihr alle. Ja, er reiste herum und kam mit den Barbaren in Berührung, da in Lystra, Apostelgeschichte 14. Der konnte die Sprache. Der kam auf die Insel Melite nach dem Schiffbruch in Apostelgeschichte 27 und dann 28. Und da steht ja, die Barbaren dort waren sehr freundlich. Der Paulus konnte diese Sprachen. Und er hatte als herumreisender Missionar hatte er mehr Möglichkeiten als die Korinther, um diese Gabe einzusetzen. Aber man kann ganz klar beweisen, 1. Korinther 14 ist genau die gleiche Gabe, das gleiche Phänomen wie in der Apostelgeschichte. Und zwar gerade das Zitat aus Jesaja 28 macht das klar und deutlich. Gut, jetzt machen wir Pause, 20 Minuten, und schauen uns das dann noch zu Ende an. Also wir sind stehen geblieben bei der Beobachtung, dass das Sprachenreden in der Apostelgeschichte und in 1. Korinther 12 bis 14 das gleiche Phänomen ist. Nur die Situation war anders. In der Apostelgeschichte, gerade in Kapitel 2, die Zuhörer, die Fremdsprachen verstanden, waren da, während sie in Korinth oft fehlten. Und deshalb hat der Apostel Paulus den Gebrauch des Sprachenredens in der Gemeinde in Korinth etwas eingeschränkt. Man durfte die Gabe benutzen, aber eben nur eingeschränkt, zwei, höchstens drei. Und einer lege aus, also übersetze, für die, die es nicht verstehen. Denn nur das Verstehen des Gesprochenen, das erbaut. Und darum sagt er in 1. Korinther 14, die Gemeinde wird nicht erbaut durch das Sprachenreden, außer es wird ausgelegt. Außer es wird übersetzt, dann erbaut es. Aber wird gesagt, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Das heißt, er selber weiß, was er spricht. Und hier hat man wirklich den Punkt, es gibt ja heute Millionen von Leuten weltweit, die sagen, sie können in Sprachen reden oder, wie sie sagen, in Zungen reden. Und da muss man nur fragen, verstehst du das, was du sagst? Kommt ständig die Antwort, nein. Gut, dann ist es nicht das Biblische. Das ist nicht das Biblische. Und denn das müsste man ja selber eben so verstehen, dass es einen selber erbaut. Aber da kann einer fragen, ja, aber warum heißt es dann, einer lege aus? Da könnte ja der spricht, selber auslegen. Ja, aber es ist der Grundsatz der zwei und drei Zeugen, den wir schon in 5. Mose 19, Vers 15 finden. Das glaubwürdige Zeugnis musste bestätigt werden durch mindestens zwei oder drei Zeugen. Wenn einer in einer Fremdsprache spricht und dann sagt, was das bedeutet, dann haben wir nur einen Zeugen. Und darum brauchte es einen Ausleger, damit ein Minimum von zwei Zeugen da war, der Ausleger und der gesprochen hat, um zu bestätigen, das war wirklich das und nicht irgendetwas anderes. Denn der Herr Jesus sagt ja auch in Matthäus 12, dass wir an dem Tag des Gerichts einmal Rechenschaft ablegen müssen über jedes Wort, das wir gesprochen haben. Und da sieht man auch, dass Gott eben nicht uns etwas zu sprechen gibt, über das wir gar keine Rechenschaft ablegen können. Das ist nicht von ihm. Aber diese Gabe war eine ganz wichtige Sache als Erfüllung dieser Prophetie aus Jesaja 28, dass Gott zu diesem Volk, das eben zugedeckt war mit falscher Lehre über das Wort Gottes, noch einmal eine Chance gibt, die Botschaft ganz eindrücklich zu hören durch Fremdsprachen. Und das ist geschehen in Apostelgeschichte 2. Und zwar so, dass an diesem Tag wie viele Menschen zum Glauben kamen? Wie viel? 3000. Das ist schon beeindruckend. Aber wenn man sich vor Augen hält, dass es damals etwa 3 Millionen Juden gab in Israel, war das nur ein kleiner Überrest, der umkehrte. Gut, an einem Tag 3000. Und dann ging das weiter. Apostelgeschichte 3, 4 und 5 machen klar, dass in kurzer Zeit war die Zahl der Männer bei 5000. Apostelgeschichte 4, Vers 4. Das heißt also, wenn man die Männer, die Frauen dazu nimmt, dann sind es schon 10.000 und noch Kinder, dann sind es schon über 10.000. Und auch später in Apostelgeschichte 21 wird Paulus gesagt, siehe wie viele Zehntausende, griechisch Myriaden der Juden, glauben. Also es kamen Zehntausende zum Glauben, aber im Vergleich zum ganzen Volk war es eben nur ein kleiner Überrest. Und so haben wir gesehen, Jesaja 28 sagt, ich werde in anderen Sprachen zu ihnen reden und auch so werden sie nicht hören. Das gesamte Volk wird nicht zur Umkehr kommen. Aber es hatte seine Bedeutung. Ein Überrest kam dadurch zum Glauben. Aber wenn wir nochmals aufschlagen, 1. Korinther 14, da wird gesagt, dass diese Gabe ein Zeichen war. Lesen wir nochmals 1. Korinther 14, Vers 22.
Daher sind die Sprachen zu einem Zeichen, nicht den Glaubenden, sondern den Unglaubenden.
Jawohl.
Die Weissagung aber nicht den Ungläubigen, sondern den Glaubenden.
Jawohl. Also dieses Sprachenphänomen sollte ein Zeichen sein. Ein Zeichen wofür? Ja, also genau, also Gott wollte Israel ganz besonders mit diesem Wunder aufrütteln, aber der Ausdruck Zeichen hat eben den Sinn, dass da eine geistliche Botschaft darin ist. Nicht wahr? Der Herr Jesus hat ja viele Zeichen und Wunder getan. Wenn er einen Blindgeborenen geheilt hat, dann war das Zeichen, dass er das Licht der Welt ist. Und eben Licht in die Dunkelheit, in die geistliche Dunkelheit bringt. Als er Brot vermehrt hat für die 5000, dann erklärt der Herr Jesus danach in Johannes 6, ich bin das Brot des Lebens. Das Zeichen war eben ein Hinweis auf ihn, der der Welt das Leben gibt. Er ist das Brot des Lebens. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Und so kann man das bei all diesen Zeichen sehen, sie haben eine besondere Bedeutung. Als der Herr Jesus Lazarus auferweckte, hat er danach erklärt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Also das Zeichen war ein Hinweis auf ihn, der die Auferstehung ist. Und so können wir uns eben fragen, was ist denn die Bedeutung des Zeichens der Sprachenrede? Und Peter sagt, ein Gericht? In welchem Sinn meinst du Gericht?
Na, er hat nämlich an, dass er sich dem Volk gegenüber so verhalten wird, wie dessen Vertreter ihn gegenüber. Indem er mit stammelnden Lippen und so weiter, also unverständlich zu ihnen sprechen wird.
Gut, aber doch, man muss doch sagen, aber mit der Absicht, dass sie eben diese Botschaft, weil auf ganz ungewöhnliche, bisher nicht geschehene Weise, spricht, damit sie das verstehen würden, aber sie würden dann doch nicht hören.
Also ich denke auch, dass da ein Sinn drin liegt, dass das Volk merkt, er spricht jetzt nicht mehr nur mit uns, dass das die Wahrheit.
Ja, genau, das ist der Punkt. Und das hängt dann auch zusammen mit dem, dass der Herr Jesus das Wort ist. Diese Fremdsprachen sollten Israel gegenüber andeuten, jetzt kommt eine neue Zeit, wo das Evangelium das Wort Gottes nicht mehr nur zu einem Volk kommt auf Hebräisch, sondern zu allen Völkern in allen Sprachen. Und damit wird eben das Zeitalter der Weltmission eröffnet mit diesen Zeichen. Und das war natürlich für Israel schon etwas ganz Ungewöhnliches. Sie waren gewohnt, sie sind das auserwählte Volk, Gott sendet ihnen die Propheten, er hat ihnen sein Wort gegeben. Aber jetzt, wo der Messias verworfen war, soll das Wort weitergehen zu allen Völkern. Und das ist in Übereinstimmung, was wir in Jesaja 49 gefunden haben. Schlagen wir es nochmals auf. Jesaja 49. Da spricht Gott zu Messias in Vers 6.
Ja, er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde.
Jawohl. Also Gott sagt zu Messias, es ist zu wenig, wenn du nur mein Knecht wärst, um Israel zu dienen. Ich habe dich gesetzt zum Licht der Nationen, und zwar bis ans Ende der Erde. Die Extremitäten der Erde, die müssen wir immer sehen von Israel aus. Hesekiel 38 sagt, das Land Israel ist der Nabel der Erde. Und wirklich, dieses Land ist am Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Asien und Afrika. Aber von Israel aus müssen wir sehen, was sind die Enden der Erde. Dann wäre das Südafrika, in Afrika dann Feuerland und Patagonien, in Südamerika und oben bis zu den Eskimos in Kanada und
Grönland.
Ja, Grönland und natürlich Alaska. Und in Europa sind es die skandinavischen Länder, in Asien Russland, China, Japan, das sind die Enden der Erde. Und natürlich Australien, Neuseeland bis nach Tasmanien. Das sind die Enden der Erde. Und tatsächlich in den vergangenen 2000 Jahren ist die frohe Botschaft in alle 5 Kontinente und bis an die Enden der Erde gekommen. Und jetzt wird natürlich auch verständlich, warum heute dieses Zeichen nicht mehr nötig ist. Denn wir wissen ja schon längst, dass das so gekommen ist. Aber damals war das völlig neu. Und da muss dem Volk Israel klargemacht werden, jetzt ist fertig, nicht mehr nur für euch. Der Messias ist gekreuzigt worden, nur ein Überrest hat ihn angenommen. Jetzt geht die frohe Botschaft zu den Völkern. Und darum war das einerseits eine zweite Chance, das Sprachenreden für Israel, um das Volk aufzurütteln. Und tatsächlich, Zehntausende kamen dann zum Glauben. Und zweitens war es gewissermaßen der Auftakt zur Verbreitung der Botschaft von dem Messias als Licht der Nationen bis an das Ende der Erde. Und natürlich muss man das auch sehen, das Ereignis von Pfingsten, als Kontrast zum Ereignis in Babel. In Babel waren alle Völker beieinander und sie redeten nur eine Sprache. Und sie haben sich gegen Gott erhoben, im Ungehorsam. Sie wollten nicht zerstreut werden über das Festland, obwohl Gott Noah gesagt hat, sie sollen das Festland füllen. Sie wollten zusammenbleiben und sich einen Namen machen mit dem Turmbau. Und dann hat Gott durch die Sprachenverwirrung diesen Block der Urmenschheit aufgesplittert. Und erst durch die Sprachenverwirrung sind dann die Japhetiten ausgewandert nach Europa und Hamiten wie Mitzrayim, Kusch gingen nach Afrika. Semiten haben sich im Nahen Osten ausgebreitet und von daher schließlich das ganze Festland gefüllt. Und dort waren die Sprachen auch ein Werk Gottes. Die Sprachverwirrung bedeutete, dass Gott den verschiedenen Stämmen in Babel neue Sprachen eingegeben hatte. Und die mussten sie nicht zuerst lernen, sondern das wurde ihnen direkt eingegeben, wobei das alte Sprachsystem wurde gelöscht. Ja? Und darum konnten sie sich dann untereinander nicht mehr verstehen. Plötzlich haben gewisse Sumerisch gesprochen. Und andere haben Kananäisch gesprochen und so weiter. Und die haben sich nicht mehr verstanden und so haben sie sich aufgetrennt. Und so waren die Sprachen damals ein Gericht zur Trennung der Völker. Die Völker sind auseinandergegangen und dann hat Gott aus allen Völkern einen Mann auserwählt, Abraham. Und ihn zum Stammvater des auserwählten Volkes gemacht. Aber die Auserwählung Israels bedeutete nicht die Verwerfung der übrigen Völker, sondern die Auserwählung Israels bedeutete, Gott sagt zu Abraham in 1. Mose 12, in dir werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Aus diesem Volk sollte der Erlöser kommen, um ein Segen zu werden für alle Völker. Und darum ist eigentlich in 1. Mose 10, wo wir die Namen von Noah und seinen drei Söhnen und deren Söhnen zusammengestellt finden, das sind quasi die Ursprünge aller Völker der Welt heute, 70 Namen. Und so nennt man dieses Kapitel 1. Mose 10, das die Völkertafel, und man könnte auch sagen, das ist Gottes Dokument der Weltmission. Gott zeigte damit, bevor er dann in 1. Mose 12 Abraham erwählte, gerade nach der Sprachenverwirrung, die in 1. Mose 11 beschrieben wird, Gott zeigt, als er Abraham erwählt, die anderen Völker sind nicht vergessen. Ich lasse sie zwar ihre eigenen Wege gehen, in der Unwissenheit über Gott, aber aus Israel wird einmal der Erlöser kommen für alle Völker. Und so war Pfingsten eben der Auftakt einer Umdrehung. Das, was in Babel ein Gericht war, war in Jerusalem ein Segen. Gott will jetzt Menschen aus allen Völkern vereinen in der Gemeinde, in seiner Kirche und bestehen aus allen wahren Erlösten. Und so war also dieses Ereignis heilsgeschichtlich gesehen ein ganz, ganz entscheidendes Ereignis. Und darum ist das Sprachenreden, das ist nicht irgendeine Nebensache in der Bibel, so ein eigenartiges Phänomen, sondern heilsgeschichtlich von ganz gewaltiger Bedeutung. Aber das Ganze heute mit diesem Stammeln, das klingt eher wie Zavla Zav, Kavla Kav, Zavla Zav, Kavla Kav, ja. Und man kann das zum Beispiel auch feststellen, wenn man solche Sprachen reden hört, dass man am Klang hören kann, was wohl die Muttersprache sein muss des Redenden. Das ist natürlich ein Problem, oder? Ja, das ist natürlich nicht das Gleiche wie in der Apostelgeschichte. Wenn die Arabisch gesprochen haben, dann haben die auch ein und rein, also diese Laute, die wir in unseren europäischen Sprachen nicht haben, die haben sie richtig ausgesprochen. Und wenn man natürlich bei einem Sprachenredner hört, ja, dahinter steckt ein deutscher Akzent. Oder da merkt man, das ist eine englische Muttersprache, denn er benutzt genau die Phoneme, die typisch sind für seine eigene Sprache. Da kann man schon mal aufzeigen, da ist etwas faul. Jetzt wäre es doch interessant, wenn einer plötzlich ein, wenn man Arabisch lernt, da muss man sehr viel üben. In der Grammatik wird, das habe ich auch schon mal erzählt, aber für die es noch nie gehört haben, ein wird erklärt, das ist ein Laut, bei dem man die Muskeln benutzt, die Europäer normalerweise nur beim Brechen verwenden. Ja? Also man kann zu Hause mal üben, ein, ganz tief da unten, aber eben, wenn man Fremdsprachen lernt, muss man diese ungewöhnlichen Laute, muss man mühsam sich anzueignen versuchen, aber da merkt man, wenn man sowas hört, den Akzent raushört und die Phoneme heraushört, das ist nicht das, was die Jünger gemacht haben. Die haben die Sprachen beherrscht, ohne sie gelernt zu haben. Und das ist natürlich ein ganz anderes Phänomen, als irgendetwas zu lallen. Die wussten genau, was sie sagten, denn sie haben die Sprache gekonnt. Und darum sagt Paulus in 1. Korinther 14, wenn ich in einer Sprache bete, betet mein Geist. Nicht der Heilige Geist in mir, sondern sagt, mein Geist. Mein Geist ist nie in der Bibel, wenn ein Mensch das sagt, der Geist Gottes. Das ist der menschliche Geist, der diese Sprache beherrscht, weil von Gott eingegeben. Aber an Pfingsten Und auch danach hat Gott bei den Sprachenredern ihre ursprüngliche Sprache nicht gelöscht, sondern gelassen. Und nicht nur eine neue Sprache gegeben, sondern viele. Sie reden in Sprachen. Und auch der Apostel Paulus sagt, ich rede mehr in einer Sprache als ihr alle. Und er meint eben, dass er an verschiedenen Orten verschiedene Sprachen reden konnte. Also wir wollen dieses Zeichen nicht irgendwie runterschieben, in der Bedeutung mindern, aber wir wollen betonen, dass es heilsgeschichtlich von großer Bedeutung ist, aber das von heute ist nicht das von damals. Das ist der große Unterschied. Und nicht mal, man kennt ja dieses Lallen auch in anderen Religionen. Das kennt man auch in den Stammesreligionen in Afrika, dass Schamanen eben beginnen so zu lallen. Manchmal benutzen sie das Lallen, um in Ekstase zu kommen. Und man trifft es auch, dass wenn sie in Ekstase kommen, dann kommt das Lallen. Also es kann das die Ekstase auslösen oder es kann eine Folge davon sein. Aber interessant ist, eine Parallele zum Sprachenreden in der Bibel findet man in den anderen Religionen nicht. Also offensichtlich kann der Teufel nicht einem Menschen eine neue Sprache eingeben, die er dann beherrscht. Irgendetwas lallen in einer Trance oder einer Halbtrance oder einfach so, dass er nicht weiß, was es ist, das ist möglich. Auch im Hinduismus kann man das finden, auch im Spiritismus. Aber das biblische Phänomen, Sprachen beherrschen, ohne sie zu lernen, das ist göttlich. Und das erste Mal finden wir dieses Phänomen wo in der Bibel? Nicht in Babel?
Bei Adam.
Der musste ja seine Sprache auch nicht lernen. Sondern am Tag der Erschaffung hat Gott ihm die Sprache eingegeben. Und er konnte Gottes Reden verstehen. Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen. Und Adam konnte auch sprechen, denn am sechsten Tag, wo er erschaffen wurde, wurde auch Eva erschaffen. Und als er sie sah, sagt er, dieses Mal ist diese Fleisch von meinem Fleisch, Gebein von meinem Gebein, diese soll Männin heißen. Und da ist er sogar noch poetisch geworden. Denn im Hebräischen ist das ein Gedicht. Also er hat sogar künstlerischen Umgang mit seiner Sprache gepflegt. Und er hat ja auch die Aufgabe, den Tieren Namen zu geben. Also war auch kreativ, aus dem Sprachsystem, das er bereits hatte, heraus neue Wörter zu erfinden. Das können wir. Und das müssen wir ja ständig. Sobald neue Dinge entstehen, müssen neue Wörter her. Nicht wahr? Es gab auch eine Zeit, da gab es keine Fahrräder. Und dann begannen gewisse Leute da mit Fahrrädern herumzufahren, muss man einen Namen haben. Und das war eben so ein Rad und es fuhr und da war es ein Fahrrad. Oder als die Gebrüder Wright in Amerika da auf der anderen Seite am Meer begannen mit Flugzeugen zu experimentieren, da brauchte man auch ein neues Wort für dieses Ding. Und das war eben etwas, das flog und es war so ein Zeugs am Himmel, in der Luft und dann gab es eben das Wort Flugzeug. Aber vorher gab es das Wort Flugzeug noch nicht. Aber das ist nicht ein Fantasiebegriff, sondern aus der Sprache heraus kreiert. Und so musste Adam aus der Sprache, die Gott ihm eingegeben hatte, musste er den Tieren Namen geben. Ja? Was war die Ursprache? Das ist die Frage. Ja, man kann das schon beantworten. Es ist nämlich so, dass die Namen der Patriarchen vor der Sintflut, Adam, Seth, Enosh, Kenan, Mahalalel und so weiter bis Noach, ja, das ist nicht deutsch, oder? Ist auch nicht sumerisch. Aber Adam kann ich vom Hebräischen erklären. Das kommt von der Wurzel Adam, rot sein. Davon kommt auch das Wort Adama, rote Ackererde. Terra rossa, das ist diese fruchtbare rote Erde. Und Gott hat Adam eben aus der Erde erschaffen und darum hieß er Adam. Gut deutsch, Erdling. Erdling, ja. Und dann Seth wurde ja als Ersatz gegeben für den ermordeten Kain. Nun, Seth kommt von der Wurzel, hebräisch Shet ausgesprochen, von Lashit, setzen, stellen, legen. Das bedeutet Ersatz. Und so kann man die Namen schön erklären von den Wurzeln, die man aber eben wie Adam, Seth, Enosh aus dem Hebräischen heraus erklären kann. Und so kann man dafür plädieren, jawohl, das war Hebräisch, ein Urhebräisch. Aber natürlich könnte jemand argumentieren, ja, aber vielleicht waren das andere Namen, nur hat Mose, also unter Inspiration Gottes, das erste Buch Mose schrieb, diese Namen übersetzt. Aha. Ja, aber wie ist das dann später? In der Zeit von Abraham haben wir die Schlacht der Könige, 1. Mose 14, und da gibt es ein Tidal, und das ist hethitisch. Und dann ein anderer Name, der dort erwähnt ist, ist elamitisch. Ja, warum hat Mose diese Namen nicht übersetzt? Aus hethitisch, aus elamitisch? Er hat sie so gelassen, wie sie sind. Und das ist auch die Regel, das geht so weiter. Später, als Josef in Ägypten ist, Asnat, das ist ein ägyptischer Name, die Frau von Josef in Ägypten. Oder Pharao, das ist ägyptisch, ist nicht hebräisch, aber es wurde nicht übersetzt. Und Potiphar, das ist altägyptisch, das ist nicht übersetzt. Und so geht das weiter, auch später, wenn die assyrischen Könige auftreten, Sanherib und Osnapar und so weiter, das sind alles assyrische Namen. Und dann die Babylonier, Nebukadnezar und Belsazar und so weiter, das sind alles babylonische Namen. Das ist gar nicht normal in der Bibel, dass Namen übersetzt werden. Die werden normalerweise in der gleichen Sprache belassen. Und das ist ein Argument, dass eben auch die ersten Namen in der Bibel eben die originalen Namen sind. Und das weist hin, dass Hebräisch die Ursprache war. Ja, es gab noch mehr Fragen. Es waren 120 beisammen und dann kam der Heilige Geist auf alle, die da waren. Und so war eben das die Ausgießung auf die Gläubigen ganz allgemein. Und später schreibt der Apostel Paulus in Epheser 1, Vers 13 und 14, dass grundsätzlich gilt, dass wer an das Evangelium glaubt, wird versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und so war das der Anfang. Und jeder, der zur Bekehrung kam, zum Glauben kam, wurde versiegelt durch den Heiligen Geist danach. Aber Pfingsten war eben der Auftakt dieser Ausgießung des Heiligen Geistes. Ja, noch weitere Fragen?
Verstanden die Apostel die Sprache, die sie an Pfingsten redeten?
Ja, also noch mehr. Sie verstanden nicht nur, was sie sagten, sondern sie sprachen. Sie beherrschten die Sprache. Eben wie Paulus sagt in 1. Korinther 14, wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist. Der Geist ist ja der Teil des Menschen, der verstehen und begreifen kann. Psalm 77. Ich dachte nach über die Tage vor Alters, es forschte mein Geist. Dort haben wir wieder, mein Geist. Das ist die Fähigkeit des Menschen zu erforschen und die Vergangenheit zu ergründen. Gerade im Gegensatz zum Tier. Hat der Mensch eben den Geist. Und Paulus sagt, so betet mein Geist. Das heißt also, dass er die Sprache intellektuell beherrscht. Und so verstanden sie nicht nur, sondern sie beherrschten die Sprache und redeten, was Gott ihnen eben als Auftrag gab, weiterzugeben. Die großen Taten Gottes. Gut, in Apostelgeschichte 2 wird einfach erzählt, wie das an diesem Tag so war. Da könnte man sich fragen, ja, war das jetzt nur momentan, punktuell, oder hielt das an? Oder das ist der Punkt.
Also ich meine, die Fischer aus Galiläa, die konnten man auch Pfingsten nicht, diese Sprache
Das ist eben noch die Frage. Aus Apostelgeschichte 2 erfahren wir nur, damals konnten sie es, oder? Oder ob sie es weiter konnten, das wäre jetzt eine Frage, die zu stellen es sich lohnt. Nun, 1. Korinther 14 macht Paulus deutlich, er konnte in Sprachen reden und er sagt, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Also das macht deutlich, dass das eine anhaltende Begabung war und dass er eben auf seinen Missionsreisen, da wo es nötig war, diese Gabe auch einsetzen konnte. Also eben in 1. Korinther 14 sieht man, das ist nicht nur punktuell, dass einer mal eine Fremdsprache kann, sondern die hatten das als Gabe und die konnten das benutzen, wann sie wollten. Und eben Paulus muss begrenzen, also nur 2, höchstens 3 pro Zusammenkunft. Also man hatte das voll in der Verantwortung. Das war nicht einfach etwas, das über einen kam und das man nicht selber kontrollieren und beherrschen konnte. Ja?
Er spricht ja auch einiges dafür, als der, ich glaube, Philippus ist es, den Finanzminister auf seiner Rückfahrt nach Afrika belehrt über das, was er da gerade liest. Verstehst du, was da liest? Und so muss er ja auch die Sprache dieses Mannes gesprochen haben.
Ja, gut, wobei dort natürlich noch zu sagen wäre, der hat ja eine Jesaja-Rolle gekauft.
Ja.
Und die hat er gelesen. Beziehungsweise griechisch. Ja, weil es ist interessant, Lukas, wenn er diese Stelle aus Jesaja 53 zitiert, in Apostelgeschichte 8, ist das nach dem Wortlaut der Septuaginta, der griechischen Übersetzung. Also da ist anzunehmen, dass der Äthiopier, also eigentlich kam aus dem Sudan, das nannte man früher auch Äthiopien, der Sudanese, dass der griechisch konnte. Ja, natürlich auch. Ja.
Ja, wenn das Weltsprache war, Griechisch, dann würde ich ganz abwägen.
Nein, weil in Ägypten war Griechisch sowieso die gesprochene Alltagssprache. Und Sudan ist gerade südlich von Ägypten und darum ist das ganz naheliegend, dass dieser Sudanese eben Griechisch konnte, als hoher Minister der Kandaze. Und er hat eben den Text ja gelesen, nur nicht verstanden, was diese Prophetie bedeutet. Und wenn Philippus fragt, ja, verstehst du, was du liest? Wie könnte ich, wenn mich keiner anleitet? Und da geht er hoch und erklärt ihm das Evangelium. Ja. Es gab noch mehr Fragen, ja?
Ja, ich hätte noch eine Frage zu den Söhnen Noahs. Die werden in der Reihenfolge als Sem, Ham und Japhet geführt.
Ja.
Aber von der Geburt her müsste es eigentlich heißen Sem, Japhet, Ham, nach der Reihenfolge.
Nein, sogar Japhet, Sem, Ham. Denn von Ham wird gesagt, er war der Jüngste.
Genau.
Ja. Und Japhet wird bezeichnet als der Ältere. Das war der Erstgeborene. Aber die Reihenfolge kommt von der Bedeutung her. Denn Gott hat die Linie von Sem auserwählt. Aus dieser Linie sollte später der Messias kommen. Über Abraham. Und so wird der Wichtigere zuerst genannt, Sem, dann Ham, das ist der, der am nächsten wohnt zu dem Volk Israel, und Japhet, das ist der, der eben weiter wegging nach Europa. Aber das finden wir eben immer wieder, dass Gott den Jüngeren erwählt, nicht wahr? Auch bei Jakob und Esau hat Gott den Jüngeren erwählt, Jakob. Dann auch bei Josef, das heißt bei Josef anstatt Ruben, wurde zum Erstgeborenen gemacht. Und dann die Söhne von Josef, ja? Manasse und Ephraim, da wurde auch der Jüngere zum Erstgeborenen gemacht. Das ist ein Prinzip, das sich immer wieder wiederholt. Aber noch etwas Schönes. In der Apostelgeschichte haben wir jetzt gerade gesehen, dass der Fokus geöffnet wird von Anfang an, jetzt geht die frohe Botschaft zu allen Völkern in ihren Sprachen. Und dann in Kapitel 8, 9, 10 malt Lukas 3 Porträts von Menschen, die sich bekehren und das Heil in Christus erlangen. In Apostelgeschichte 8, ein Einzelner, der so porträtiert wird, ist der Äthiopier. Der Äthiopier, ja? Und, also der Sudanese, ein Schwarzer aus dem Sudan. ein Kuschit. Und dann Apostelgeschichte 9, die Bekehrungsgeschichte von Saulus, und Apostelgeschichte 10, die Bekehrungsgeschichte von Cornelius, dem Hauptmann. Nun, das sind genau die drei Söhne von Noah. Der Äthiopier war ein Sohn von Ham, über Kusch. Saulus war ein Semite aus dem Volk Israel, auf Abraham und Sem zurück. Und Cornelius, der Europäer, war ein Japhetit. So will Lukas zeigen, die Botschaft geht nun aus zu allen Söhnen Noahs. Und jeder Einzelne ist Gegenstand des Heils. Aber der einzelne Mensch muss das Heil im Glauben, in der Buße, im Sündenbekenntnis aneignen. Nicht automatisch gerettet. Der Einzelne muss es annehmen, muss Jesus Christus im Glauben annehmen. Aber was eben sehr beeindruckt ist, dass hier die Reihenfolge ist Ham, Sem, Japhet. Dass der Hamit zuerst genannt wird. Und es ist ja erstaunlich, Noah hat ja die drei Söhne, eine Prophetie gegeben über die drei Söhne in 1. Mose 9. Und da hat er Sem und Japhet gesegnet. Ham hat er nicht gesegnet, sondern seinen Sohn Kanaan verflucht. Also nicht Ham ist verflucht, sondern Hams Sohn Kanaan, von dem die Kananiter kommen. Also nicht die Schwarzen waren verflucht, sondern die Kananiter standen unter einem Fluch. Aber man kann sagen, Ham hatte keinen Segen. Und genau die Linie, die damals keinen Segen hatte, wird als erste porträtiert in Apostelgeschichte 9. Jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Das ist sehr, sehr ergreifend, das zu sehen. Das sind alles keine Zufälle, das ist so in Gottes Wort geplant durch den Geist Gottes. Ja?
Ich wollte wissen, die Zungen- und Sprachengebete heute
ja.
auch noch von Gott inspiriert werden, besonders bei Frauen.
Ja, also ich habe ja versucht zu zeigen, dass eben dieses Lallen, das die Leute selber gar nicht verstehen, das ist nicht das Sprachenreden der Bibel. Und darum soll man das lassen. Ja.
Ich habe eine Frage zu 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 8. Dort steht, die Liebe vergeht niemals, seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden, seien es Sprachen, sie werden aufhören, sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden.
Ja. Also jetzt haben Sie einige Dinge gesagt und das meiste war alles korrekt. Das Einzige, das ich nicht so sagen würde, ist, wenn es dann heißt, wenn das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan, dass das die Vollendung der Bibel ist. Sondern das Vollkommene, muss man erklären, das ist dann, wenn der Herr Jesus wiederkommt und die Gläubigen zu sich nimmt und wir werden dann nicht mehr stückweise erkennen, sondern vollkommen erkennen, von Angesicht zu Angesicht. Und warum ist das eben nicht der Kanon? Es wird ja dann gesagt, ja, mit dem Kanon ist die ganze Wahrheit gekommen. Jetzt haben wir die vollständige Wahrheit. Zur Bibel wird nichts mehr hinzugefügt. Aber der Apostel Paulus sagt, jetzt erkenne ich stückweise, dann werde ich eben vollkommen erkennen. Das heißt, er sagt das also ganz persönlich als einzelner Mensch. Und es geht also um die eigene persönliche Erkenntnisfähigkeit. Und die ist auch heute noch Stückwerk. Mit dem, dass die Bibel vollkommen da ist, ist es nicht so, dass wir sagen können, jetzt erkenne ich von Angesicht zu Angesicht. Das wird erst sein, wenn der Herr wiederkommt.
Aber der erste Johannesbrief ist doch viel später geschrieben worden. Da schreibt der Apostel Johannes, ihr habt die Salbung und wisst alles.
Ja, aber das sagt er zu den Jungbekehrten, zu den Kindlein. Und will damit sagen, dass eben auch Jungbekehrte, es geht ja dort um die Antichristen, die haben durch den Heiligen Geist eine innere Erkenntnis, dass sie merken, das ist nicht der Herr. Das ist nicht die Stimme des guten Hirten. Da fliehen wir. Ohne dass sie im Detail alles erklären könnten. Aber sie wissen eigentlich alles über die Wahrheit, dass sie Wahrheit und Irrtum unterscheiden können. Aber das Stückweise erkennen, das ist heute noch da. Und darum sollte man das beziehen, das Vollkommene, wenn es kommt, wenn der Herr Jesus kommt zur Entrückung. Und dann wird das Stückweise erkennen, weggetan werden, steht dort. Also momentan in einem Nu weggetan werden. Jetzt sagt der Apostel Paulus, Weissagung wird weggetan werden und Erkenntnis wird weggetan werden. Eben dann, wenn der Herr kommt bei der Entrückung, wird das plötzlich weggehen, diese Stückweise. Aber in Sprachen sagt er, Sprachen werden abklingen. Pauo ist wirklich abklingen. Und der Tumult in Apostelgeschichte 20,1, der ja langsam abklang, genau dort wird das Wort Pauo verwendet. Und es war eben so, die Gläubigen, die Sprachen reden konnten, da starb einer nach dem anderen weg. Johannes war ja der letzte Apostel, der im Jahrhundert erst gestorben ist. Und so ist diese Gabe langsam abgeklungen. Und so ist es, nicht weil der Text sagt, nicht wann die Sprachen abklingen, sondern sagt einfach, die werden abklingen. Aber andere Dinge, die werden weggetan werden, Katargeo heißt herabmachen, wirklich zerstören, die werden in einem Nu bei der Entrückung weggetan werden. Und so sehen wir einen Unterschied. Es gibt also das Sprachenreden, das abklingen sollte in der Kirchengeschichte, und es gibt Gaben, die bleiben, bis der Herr kommt und dann weggetan werden.
Steht nicht in der alten Elberfelder Übersetzung hier bei Weissagung Prophezeiungen?
Ja, das ist korrekt, weil immer wenn Weissagung steht in der Elberfelder, ist es Prophetie. Aber Prophetie wird ja erklärt in 1. Korinther 14, Reden zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Prophetie bedeutet nicht zwangsläufig die Zukunft enthüllen, sondern das Wort Gottes so verkündigen, dass es genau den Bedürfnissen entspricht zur Ermahnung, Tröstung und Erbauung. Und diese Gabe in diesem Sinn bleibt und haben wir auch heute noch. Aber keine Neuoffenbarung. Und so sehen wir, es gibt Gaben, die mussten abklingen, und es gibt Gaben, die bleiben permanent, bis der Herr kommt. Diese zwei Gruppen. Und dazu gehört übrigens auch die Gabe des Apostels. 1. Korinther 12, 28 erwähnt nämlich auch Apostel unter den Gaben. Aber mit dem Tod der Apostel, Johannes war der Letzte, klang auch diese Gabe ab. Heute haben wir keine Apostel mehr. Und wenn heute trotzdem Apostel kommen, sind es falsche Apostel. Und so sehen wir, es gibt Gaben, die klangen ab, und es gibt Gaben, die bleiben und werden erst bei der Entrückung weggetan werden. Und so ist natürlich diese Stelle, 1. Korinther 13, eine sehr, sehr bedeutsame Stelle, die zeigt, dass Sprachenreden eben nicht bleiben sollte bis zur Entrückung, sondern nachdem die Funktion, Israel dieses Zeugnis zu geben, dieses zweite Zeugnis, nachdem der Messias verworfen war, das, und ihnen klarzumachen, jetzt kommt das Zeitalter der Weltmission, das war die Aufgabe, und dann konnte es abklingen. Gut, dann wollen wir noch beten.